hier ist es schizophren, dass die homosexuellen Bewegung plötzlich für ein Recht auf genau die Ehe kämpft, die man doch als veraltetes Lebensmodell eigentlich ablehnt. Erkennbar ist die Strategie. Was man nicht abschaffen kann, wird eben ausgehöhlt, bis nichts mehr davon übrig ist. Gleichheit für alle, keine Privilegien mehr. Auch ein Weg, die Ehe und die Familie zu zerstören. Birgit Kelle, dann mach doch die Bluse zu. Ein Aufschrei gegen den Gleichheitswahn.
Mit diesem Titel schrieb Birgit Kelle in den Augen konservativer Medien ein bestsellerverdächtiges Buch. Locker, flockig und scheinbar ganz modern verhelfe sie Frauen wieder zu ihrem angestammten Recht, Frau zu sein. Was 50 Jahre lang Regierungspolitik in diesem Land war, die Privilegierung der traditionellen Familie, ist für Kelle nun eine neue Spielart des Feminismus. Ein Feminismus, der es Frauen erlaube, wieder ohne schlechtes Gewissen Hausfrau zu sein, Kinder zu Hause zu erziehen, Krippen zu meiden und den Ehemann das Familieneinkommen erwirtschaften zu lassen. Was an diesen erzreaktionären Positionen neu sein soll, erschließt sich allerdings kaum.
Hausfrauen haben überhaupt keine Lobby. Also ich habe angefangen, über dieses Thema zu schreiben, weil ich die Erfahrung selber gemacht habe, weil ich 12 Jahre als Hausfrau gelebt habe und meine 4 Kinder großgezogen habe. Ich bin jetzt erst in den letzten Jahren wieder zunehmend berufstätig geworden und ich habe festgestellt, dass niemand meine Interessen vertritt, sondern dass alle eigentlich immer nur Politik machen, die mich aus diesem Leben herausholen will. Die wollen mich alle befreien und ich bin aber glücklich. Und ich frage mich, wo ist die Politik, die einfach mal berücksichtigt, dass es Frauen gibt, die nicht nach einem Jahr wieder berufstätig sein wollen, die sich länger als ein Jahr um ihr Kind selber kümmern wollen und niemand macht Politik für diese Frauen.
Birgit Kelle und andere Vertreterinnen dieses konservativen Familienbilds kommen in Talkshows, Internetforen oder auf öffentlichen Demos immer wieder zu Wort. Kelle und Konsortinnen sprechen auf Demos gegen Frühsexualisierung und gegen Abtreibung, Marsch für das Leben oder Demo für alle sind öffentliche Podien für ihre Positionen. Nach der Strategie, man wird doch wohl noch sagen dürfen, äußern sie sich gegen Abtreibung, gegen Kinderkrippen, gegen die Gleichstellung von Frauen im Beruf, gegen die Quote und, selbstverständlich, gegen die Gleichstellung anderer Lebensformen.
Dieses Buch ist nicht in gendersensibler Sprache geschrieben,
stellt Kelle ihrem Buch kokettierend voran. Zusammengefasst wird die Abrechnung mit der aktuellen Familienpolitik im Hasswort Gender. Gender im Sinne von Infragestellung des biblischen Rollenmodells von Mann, Weib, Kind. Kelle ist vor 3 Jahren zum Katholizismus übergetreten.
Es ist ein ständiges Ärgernis, dieses Gender-Mainstreaming, die Gender-Perspektive auf alle gesellschaftlichen Flecke. Warum brauchen wir die Gender-Perspektive auf das gesamte Leben und nicht zum Beispiel andere Perspektiven, wie zum Beispiel die Perspektive auf Familie, auf Kinder? Kein Mensch hat uns gefragt, ob wir das überhaupt wollen, ob wir das sinnvoll finden, sondern es wurde einfach als Leitprinzip in unsere Politik reingeschrieben, ohne Parlamentsbeschluss. Und jetzt sollen wir überall Genderbeauftragte, Gender Studies, Gender Lehrstühle und so weiter bezahlen. Und im Wesentlichen weiß niemand, was die wirklich tun. Aber es kostet Unsummen.
Eine Mitstreiterin von Birgit Kelle ist Beatrix von Storch von der Partei Alternative für Deutschland. Von Storchs Netzwerk Zivile Koalition hat die Stuttgarter Demos zusammen mit Kelle organisiert. Die AfD ist genau jene Partei, die sich ein konservatives Familienbild auf die Fahnen schreibt, wie es Kelle bei den etablierten Parteien vermisst. Beatrix von Storch sitzt für die AfD im Europäischen Parlament. Vor dem Gleichstellungsausschuss stellt sie folgende Frage, die den angeblichen Genderwahn aktueller Politik vorführen soll.
Was verstehen Sie unter Gender? Ist Gender einfach nur ein anderes Wort für Geschlecht, also für Mann und Frau? Und wenn ja, warum wird dann das eine Wort Geschlecht überall durch das neue Wort Gender ersetzt? Oder ist Gender etwas anderes? Ist es das Wort für die Vielfalt von Geschlecht? Facebook Deutschland hat jetzt 60 Gender entwickelt, weil die Kategorie Mann und Frau oft nicht genügen würde, um auszudrücken, wie man sich so fühlt.
Unter der Verunglimpfung einer vermeintlich allgegenwärtigen Gender-Ideologie verbirgt sich de facto Diskriminierung. Eine Diskriminierung all jener Menschen, die anders leben als verheiratete Ehepaare mit Kindern. Und das unter einem Vorwand, die traditionelle Familie sei in Gefahr. Der CDU-Abgeordnete Stefan Kaufmann sieht darin eine Strategie, um Anderslebende wie schwule Paare ins Abseits zu stellen.
Stellt ja niemand in Abrede, dass das Normale, sage ich mal, immer noch Vater, Mutter, Kind ist. Deshalb sagen wir ja auch immer, wir nehmen dort ja nichts weg. Es wird durch die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften keine Ehe weniger geschlossen. Es wird kein Kind weniger geboren. Wir haben auch kein Problem damit, dass Familien privilegiert werden, wo Kinder sind, also dass Kinder überhaupt privilegiert werden. Der Staat knüpft ja ganz erhebliche Leistungen an das Vorhandensein von Kindern, beim Kindergeld angefangen. Man nimmt den anderen nichts weg und es gibt eben deshalb überhaupt keinen Grund, gleichgeschlechtliche Paare zu diskriminieren.
Doch genau solche Ängste werden in Internetforen wie freiewelt.de, familienschutz.de oder Zivile Koalition geschürt. Genau solche Ängste sprechen auch orthodoxe Christen oder die Organisatoren der Demos für alle an. Dabei hilft ihnen die Manipulation der Sprache. Aus einem immer noch unzureichenden Angebot an staatlich bezuschussten Krippenplätzen wird ein angeblicher Kinderkrippenzwang. Wenn man nun in Stuttgart oder in Hannover die Lehrpläne um die Facette sexuelle Vielfalt erweitern will, wird daraus eine staatliche Indoktrinierung von Schulkindern, wenn nicht gar eine Umerziehung zur Homosexualität. Wenn die Politik schon auf Druck des Bundesverfassungsgerichts daran denkt, gleichgeschlechtliche Partnerschaften nach und nach der Ehe zwischen Mann und Frau gleichzustellen, wittern Lobbyisten der Traditionsfamilie darin eine Benachteiligung ihrer Form der Ehe. Dabei geht es auch um die Verteilung des finanziellen Kuchens. Für welche Familien gibt der Staat Geld aus?
Wenn ich sehe, dass der Staat nur eine Variante finanziert, nämlich dass ich wieder berufstätig bin, dann ist er bereit, diese 1200 Euro pro Monat pro Kind an Subventionen in eine Krippe fließen zu lassen. Und wenn ich sage, ich bleibe zu Hause, ich möchte selber machen, dann werden wir mit 150 Euro Betreuungsgeld abgespeist. Da schafft man Eltern erster und zweiter Klasse. Und ich würde mir wünschen, dass für jedes Kind und für jede Familie das gleiche Budget zur Verfügung gestellt wird. Und dann können die Eltern wirklich frei entscheiden, wie sie das denn machen.
Gleichzeitig legitimieren Fürsprecher der Traditionsfamilie ihr Weltbild mit wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Erkenntnissen. Gern gesehener Gast in diesen Kreisen ist die 79-jährige Psychotherapeutin Christa Mewes aus Neumünster. Sie liefert das wissenschaftliche Fundament für die konservative Familienideologie. Zum Beispiel führt Mewes gegen die Lehrpläne in Baden-Württemberg ins Feld, Jugendliche würden durch das Gerede über sexuelle Vielfalt überhaupt erst zu Schwulen erzogen.
Genderismus als Unterrichtsprogramm in der Schule kann die neue Vielfalt bei manchen Jugendlichen schmackhaft machen. Und zwar als etwas Besonderes, in unserer Gesellschaft Hervorgehobenes, ja sogar als etwas super Anerkanntes. Und manchmal keimt dann sogar eine innere Hoffnung auf. Eine bedrückende Unsicherheit im eigenen Selbstwertgefühl durch Outen zu beseitigen.
Ähnlich sieht es mit den Vorbehalten gegen Kinderkrippen aus. Untermauert werden sie durch Versatzstücke aus der Bindungstheorie. Dauerthema in Netzwerken wie Frühe Kindheit.net, aber auch bei Psychotherapeuten oder Stillberaterinnen, die empfehlen, Kinder möglichst mehrere Jahre lang zu stillen. Gegen langes Stillen und gute Mutterbindung ist natürlich überhaupt nichts einzuwenden. Wenn diese vehementen Krippengegner nicht zugleich all jene Familien ins Unrecht setzen würden, die die Krippen in Anspruch nehmen. Hanne K. Götze, frühere DDR-Bürgerin und Autorin des Buches »Kinder brauchen Mütter«, zitiert dafür ziemlich einseitig die amerikanische Nichtstudie.
Je eher und je länger Kleinkinder in Kindereinrichtungen betreut wurden, desto aggressiver und ungehorsamer haben die Lehrer sie in der Grundschule bis hinauf in das 12. Lebensjahr bewertet. Dieser Effekt trat nach jeder, auch nach hochqualitativer Gruppenbetreuung ein, unabhängig vom Familienhintergrund.
Argumente wie diese sprechen in der Tat jene konservativen Teile in der Bevölkerung an, die das Gefühl haben, die Familienpolitik der letzten Jahre werde nur noch für berufstätige Frauen gemacht, die ihre Kinder möglichst schnell in die Krippe abschieben wollen. Dass deutsche Politiker jahrzehntelang ausschließlich die Hausfrauenehe gefördert und wenig bis nichts für berufstätige Mütter getan haben, blenden sie aus. Auf die Veränderungen der Gesellschaft reagieren sie mit Rückzug ins konservative Denken. Es geht um die Verteidigung von Werten. aber auch um Besitzstandswahrung. Jahrzehntelang hat der Staat traditionelle Ehen mit Kindern gefördert. Nun profitieren auch berufstätige Mütter von der Familienförderung durch Elterngeld oder Krippenplätze. Daraus konstruieren Konservative eine Gefahr für ihr eigenes Lebensmodell.
Die große Mütterdebatte.
So titelte der Fokus vom 8. Oktober.
Nach dem Fokusartikel über den staatlich verordneten Krippenzwang diskutieren die Leser. Ihre fast einhellige Meinung: Die Familie wird verraten.
Zwei politische Monsterwellen führen zu einem familienpolitischen Tsunami, der die Mütter aus den Familien und Kleinkinder in die Krippen spült. Erstens eine Gender-Ideologie, zweitens das Interesse der Wirtschaft an den gut ausgebildeten jungen Frauen. Michaela Heeremann, Meerbusch.
Vielen Dank, dass Sie einer anderen Position als der heute allgemeingültigen die Möglichkeit zur Gegendarstellung geben. Auch ich, Mitte 30, mache in meinem Umfeld die Erfahrung, dass sich Frauen intuitiv entschuldigen, wenn sie sich nur um ihre Familie kümmern. Bruno Grimm per Mail.
Der Betrug des Staates an den Familien ist der Zukunftskiller Nummer 1. Da brauchen wir weder IS, Ebola noch andere Krisen. Deutschland schafft seinen Nachwuchs einfach selber ab, indem Familien systematisch ausgebeutet werden. Christiane Lambrecht, Murnau.
Ebola, IS und Tsunami. Der Ton verschärft sich im bürgerlichen Lager. Hausfrauen nehmen sich als Opfer wahr. Die Politik der letzten Jahre ruft eine Gegenbewegung hervor. Auf die Barrikaden, überschreibt Birgit Kelle ein Kapitel in ihrem Buch »Dann mach doch die Bluse zu«. Sie argumentiert mit einer Schweigespirale. Jene Mütter, die das offizielle Vereinbarkeitsgerede zum Verstummen gebracht habe, trauten sich jetzt endlich, ihre Stimme zu erheben. Dabei sieht eine moderate Öffnerin wie die Münchner Regionalbischöfin Susanne Breit-Kessler gar keinen unüberbrückbaren Gegensatz zwischen dem traditionellen und dem neuen Familienbild.
Wenn eine Frau Hausfrau sein möchte und gerne für ihren Mann zu Hause sein will, dann soll sie das doch machen, wenn sie das aus freien Stücken tut. Ist doch wunderbar. Meine Mutter war auch Hausfrau. Ich habe das sehr gemocht. Aber wenn eine Frau sagt, ich will jetzt arbeiten, ich habe Kinder und ich habe eine gute Idee, wie man das alles unter einen Hut bringt, ja auch wunderbar. Das Leben bedeutet auch Freiheit und christlicher Glaube bedeutet auch Freiheit und nicht Enge. Das wünschte ich mir, dass das verstanden wird.
Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Kaufmann spürt die Gegenbewegung im bürgerlichen Lager. Auch für ihn haben sowohl traditionell lebende als auch neue Wege beschreitende Paare in dieser Gesellschaft Platz. Doch der Politiker ist sich bewusst, wie vorsichtig man bei den Diskussionen über Homo-Ehe oder sexuelle Vielfalt vorgehen muss, um Radikale nicht auf den Plan zu rufen.
Da geht es dann das Grundsätzliche. Da spielt natürlich dann auch die Religionen ein Stück weit mit rein. Die religiöse Prägung ja auch unserer Gesellschaft, wenn gleich viele Menschen den beiden Amtskirchen den Rücken kehren. Aber so sind doch diese tradierten, auch von der Kirche beschriebenen Rollenmodelle und Familienleitbilder bei vielen noch verwurzelt. Und deshalb müssen wir diese Diskussion sicherlich auch sehr behutsam führen. Und wir haben ja in Frankreich gesehen, dass es an dem Punkt Öffnung der Ehe dann doch noch auch mal zu entsprechenden Reaktionen in der Bevölkerung kommt, auch bei Teilen, die vielleicht eine gewisse Zeit lang sich einfach ruhig verhalten haben.
Tatsächlich machen sich Menschen wie Stefan Kaufmann Sorgen. Öffentliche Plattformen wie die Demos für alle, wo Eltern vermeintlich besten Gewissens dafür eintreten, ihre Kinder vor einem falschen Sexualkundeunterricht in der Schule zu schützen, könnten zu einem Sammelbecken für Vertreter eines rechten Fundamentalismus werden. Die Angst vor einer Frühsexualisierung der Kinder dient als Vorwand. Als Vorwand für eine diffuse Stimmung gegen Homosexuelle, gegen gleichgeschlechtliche Partnerschaften, gegen ein emanzipatorisches Frauenbild.
Es macht natürlich dann Angst, wenn sich verschiedene Gruppierungen dann da dazu mischen, die eben auch sehr schwierige Positionen vertreten, von der Heilbarkeit der Homosexualität bis zu auch radikalen kirchlichen Positionen, die ja dann nicht zwingend von der katholischen oder evangelischen Kirche vertreten werden, aber von orthodoxen Gruppierungen oder auch von muslimischen Verbänden, die ja zum Teil dort mit demonstrieren. Und wenn man sich dort natürlich auch dann gemein macht, dann habe ich da schon ein Problem.
Dass es auch anders geht, zeigt eine Entwicklung in den USA. Dort hat Anfang des Monats eine Entscheidung des obersten US-Gerichtshofes in 5 Staaten den Weg für die Homo-Ehe freigemacht. Das führte zu einem Trauungsboom unter Homosexuellen. Treue, Liebe, Verlässlichkeit. Diese traditionellen Werte stehen unter gleichgeschlechtlichen Paaren hoch im Kurs. Das wäre ein Trend, den sich der schwule CDU-Politiker Stefan Kaufmann oder die evangelische Regionalbischöfin Susanne Breit-Kessler auch für diese Gesellschaft wünschen würden.
Wir akzeptieren unterschiedliche Lebensformen, wenn sie unseren althergebrachten Kriterien entsprechen. Und da sind wir ja dann eigentlich wieder super altmodisch, weil von einem gleichgeschlechtlichen Paar erwarten wir auch Treue und Verbindlichkeit und Fürsorge füreinander, ja, dass der eine dem anderen Wadenwickel macht, wenn er Fieber hat. Das gehört halt alles dazu. Das erwarten wir. Und da sind wir sehr konservativ und ich denke, wir sind da völlig auf dem richtigen Weg.